alle wissen, weil sie sich mit der Geschichte beschäftigt haben, dass Milosevic im März 1989 das Autonomiestatut für Kosovo abgeschafft hat innerhalb des damaligen Jugoslawien. Es wurde dann in den 90er Jahren eine sehr harte Unterdrückungspolitik gefahren dieses Regimes, vor allem gegen die Kosovo-Albaner. Das Ganze endete in einem gewalttätigen Konflikt mit vielen Toten und Hunderttausenden von Flüchtlingen und hat dazu geführt, zunächst zur Rambouillet-Konferenz. Und als die Rambouillet-Konferenz gescheitert ist, Anfang 1999 zum bewaffneten Eingreifen der internationalen Gemeinschaft. Danach kam es im Juni 1999 zum berühmten Sicherheitsratsbeschluss 1244, mit dem eine Übergangsverwaltung, eine zivile Übergangsverwaltung in Kosovo eingefordert wurde und die Grundlage dafür gelegt wurde, nämlich die United Nations Mission wenn ich Deutsch spreche und Englisch ein bisschen blöd, die UNMIG. Und gleichzeitig wurde die Grundlage für die KFOR gelegt, für die militärische Präsenz der internationalen Gemeinschaft. Nun ist das Ganze schon fast 8 Jahre her, und in diesen 8 Jahren hat die UNMIG die Grundlagen gelegt für eine funktionierende Demokratie im Kosovo, für eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit, die Grundlagen gelegt, und die Grundlagen gelegt für eine funktionierende Marktwirtschaft. Gleichzeitig wurden in Kosovo die Provisional Institutions of Self-Government aufgebaut, ein voll funktionsfähiges Parlament, eine funktionsfähige Regierung und die übrigen Institutionen, die dazugehören, auch unabhängige Institutionen, insbesondere natürlich auch im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, Gerichtsbarkeit, Polizei und so weiter. Nun war jedem klar, dass es sich um eine Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen handelte, dass dies kein endgültiger politischer Zustand war, und es steht ja auch schon in der Resolution 1244, dass der endgültige Status des Kosovo noch, der politische Status des Kosovo noch gefunden werden muss. Und wir haben dann ja im Jahr 2005, und Sie erinnern das wahrscheinlich, den Auftrag des VN-Generalsekretärs an den norwegischen Diplomaten Kai Eide gehabt, eine generelle Bestandsaufnahme, Comprehensive Review der Situation im Kosovo vorzunehmen, insbesondere auch nach den unglücklichen Vorkommnissen im März 2004, um zu sehen, wohin denn die Reise gehen soll. Kai Eide hat diesen Bericht in Mitte 2005 vorgelegt und hat in dieser Comprehensive Review an den VN-Generalsekretär und über ihn auch an den Sicherheitsrat berichtet und hat gesagt, dieser Status quo in Kosovo ist nicht haltbar. Ist nicht haltbar. Er ist politisch nicht haltbar, er ist wirtschaftlich nicht haltbar, und es muss der endgültige politische Status bestimmt werden. Dies wiederum hat dann dazu geführt, dass Ende 2005 der Auftrag an den früheren finnischen Staatspräsidenten Matti Ahtisaari ging, der Auftrag des VN-Generalsekretärs und des Sicherheitsrates, den endgültigen politischen Status oder die Verhandlungen über den endgültigen politischen Status zu führen. Bindeglied zwischen dem VN-Generalsekretär und dem Sicherheitsrat auf der einen Seite und dem Sondergesandten Matti Ahtisaari auf der anderen Seite ist die berühmte Kontaktgruppe, diejenigen Länder, die im Balkan besonders engagiert sind. Das sind aus Europa Frankreich, Italien, Deutschland und England, das sind die USA und das ist Russland. Und diese Kontaktgruppe hat schon mit dem Auftrag an Martti Ahtisaari bestimmte Leitlinien vorgegeben, die der Sicherheitsrat induziert hat im November 2005. Das sind die berühmten drei Neins. Wie soll denn der Status aussehen? Da muss es ja bestimmte Vorgaben geben für die zu führenden Verhandlungen. Da hat die Kontaktgruppe gesagt, kein Zurück zu dem Status vor, zu der Situation von 1999, keine Teilung des Kosovo und im Übrigen auch kein Anschluss an Nachbarländer, also zum Beispiel Albanien. Die Kontaktgruppe hat es in London im Januar 2006 noch weiter präzisiert. Sie hat zum Beispiel hinzugefügt ein wichtiges Ja. Es gibt nicht nur drei Neins, es gibt auch ein wichtiges Ja. Die Lösung muss so sein, dass sie akzeptabel ist für die Menschen im Kosovo. Die Menschen im Kosovo müssen Ja sagen können zu dieser Statuslösung, die dabei herauskommen soll. Es gibt noch andere Leitprinzipien, vielleicht erwähne ich noch zwei, die mir auch besonders wichtig erscheinen, die auch vom Sicherheitsrat ausdrücklich induziert sind. Dazu gehört das Prinzip, wenn die Verhandlungen einmal angefangen haben, sollen sie auch zum Ende kommen, ausdrücklich von Anfang an ein Leitprinzip. Und damit gleich verbunden, keine Seite kann die Verhandlungen einseitig blockieren, auch von Anfang an ein Leitprinzip. Martti Ahtisaari hat dann diese Verhandlungen mit Pristina und Belgrad aufgenommen, Anfang 2005, und hat praktisch das ganze Jahr 2005 verhandelt über ein Paket mit verschiedenen Bestandteilen. Und wir haben ja zumindest ein Mitglied aus dem sogenannten Unity-Team aus Pristina mit uns, über Hüssa, der das alles noch viel besser Ihnen erklären könnte, denn der war nämlich immer dabei in Wien. Er hat dann über verschiedene Dossiers verhandelt mit Verhandlungsteams aus Pristina und aus Belgrad, wobei die Kosovo-Serben, darüber werden wir sicher noch sprechen, beschlossen haben, sich durch das Belgrad-Team vertreten zu lassen. Sie hätten jede Chance gehabt, sich auch durch das Pristina-Team vertreten zu lassen und dort entsprechend mitzuwirken. Das eine Verhandlungsdossier, über das verhandelt wurde, war die sogenannte Dezentralisierung. Da ging es um noch mehr lokale Selbstverwaltung, zusätzliche Kompetenzen für die Munizipalitäten im Kosovo. Es ging darum, auch zusätzliche Munizipalitäten zu schaffen mit kosovo-serbischer Mehrheit. Alles natürlich in dem Bestreben, die Kosovo-Serben möglichst gut zu stellen in dem künftigen Kosovo, weil sie natürlich die größten Ängste mit der Klärung des Status verbunden haben oder jedenfalls artikuliert haben. Nach dem Vorschlag des Kosovo-Verhandlungsteams, jedenfalls nach dem letzten Vorschlag, sollten weit über 80% der Kosovo-Serben in weitgehend selbstverwalteten Munizipalitäten leben, wo sie wichtige Dinge des täglichen Lebens, nicht nur jetzt kommunale Verwaltung oder Polizeistationen, sondern auch Dinge wie Schulen, also wie Schule, wie Gesundheitswesen und so weiter, weitgehend selbst regeln konnten und können, und wo noch zusätzlich vorgesehen ist, dass direkte Verbindungen mit Belgrad aufrechterhalten werden können, was zum Beispiel im Bereich der Schulen mit den Curricula und so weiter sicherlich auch ganz sinnvoll ist und was auch dazu führen soll, dass die bisherigen Finanzbeziehungen zu Belgrad transparent werden und auf eine Einheit und auf eine klare Grundlage gestellt werden können. Zweites Dossier, das dort verhandelt wurde in Wien über ein Jahr, ist der Schutz des kulturellen und religiösen Erbes. Vielleicht nenne ich erst die Verhandlungsthemen und gehe dann ins Detail. Das dritte Thema war der Minderheitenschutz, der Schutz der ethnischen Gemeinschaften, wie sie hereinbezogen werden können in das politischen Entscheidungsmechanismus im Kosovo, in Bosnien, anderswo gibt es ja da auch Erfahrungen. Das vierte Thema, über das sehr viel diskutiert wurde als Dossier, sind die ökonomischen Fragen, wie denn zu verfahren wäre bei einer Trennung von Serbien und Kosovo. Bei der Dezentralisierung bin ich schon ins Detail gegangen. Vielleicht gehe ich jetzt direkt dahin, was Ahtisaari jetzt eigentlich vorgeschlagen hat nach über einem Jahr. Er hat in allen diesen Bereichen und noch in anderen Bereichen sehr genau zugehört, was die beiden Delegationen zu sagen hatten. Es gab auch viel Annäherung in Wien. Es gab viel Annäherung, es gab viel pragmatische, es gab viel vielleicht nicht, aber es gab doch hin und wieder pragmatische Überlappungen der Positionen beider Seiten. Und insofern ist es, was Ahtisaari dann auf den Tisch gelegt hat am 2. Februar 2007, etwa, und was jetzt leicht verändert wurde nach einer neueren Gesprächsrunde, etwas, was nach langem Zuhören die Positionen beider Parteien spiegelt und was nach meiner Auffassung für beide Seiten akzeptabel sein müsste, wenngleich wir natürlich wissen, dass die serbische Seite nicht akzeptiert hat, was herausgekommen ist. Um was geht es? Was liegt auf dem Tisch bei den religiösen Schutz des religiösen Erbes? Dort liegt auf dem Tisch der Schutz von 45 verschiedenen kulturellen Städten. Das sind insbesondere Kirchen und Klöster der serbisch-orthodoxen Kirche. Es sind aber auch andere, auch ottomanisches Erbe wird geschützt. Und da sind bestimmte Schutzzonen drum gezogen. Die haben die Funktion, dass dort der Gebrauch des Eigentums eingeschränkt werden kann. Das heißt zum Beispiel, man kann keine Disco oder vielleicht auch kein Restaurant machen in unmittelbarer Nähe und so weiter. Auch wird es für einige dieser Städten tatsächlich nicht nur, zumindest in der Anfangsphase, auch einen Schutz durch die internationale militärische Präsenz geben. Das Dritte, was auch auf dem Tisch liegt, jetzt im Ahtisaari-Paket, ist die Beteiligung am Entscheidungsmechanismen im künftigen Kosovo. Das geht um im Grunde international anerkannte Prinzipien. Wenn man denen schon sagt, wir gehen auf Kollektivrechte und nicht nur auf einzelne Bürgerrechte, was im Balkan ja Tradition hat und anderswo auch Tradition hat, dann sind diese Kollektivrechte für Minderheiten da verbrieft. Da geht es darum, dass bestimmte Sitze im Parlament garantiert sind, dass bei bestimmten Vital Interests, bei vitalen Interessen, bestimmt dieser Grundsatz der doppelten Mehrheit erfüllt sein muss. Nicht nur die Mehrheit im Parlament muss dazu stimmen, sondern auch die Mehrheit der Minderheit, die betroffen ist von einer möglichen Gesetz- oder Gesetzesänderung und so weiter. Diese Mechanismen sind auch im Ahtisaari-Paket drin. Bei den wirtschaftlichen Dingen geht es vor allem darum, nicht das Rad neu zu erfinden, sondern dort nimmt Ahtisaari unter anderem Bezug auf die Regelungen, die schon gefunden wurden bei den Sukzessionsabkommen im ehemaligen Jugoslawien. Also die Frage, wie werden bewegliches und unbewegliches Vermögen getrennt, da muss man das Rad nicht erfinden. Diese Formeln sind alle schon erfunden, zuletzt sind sie angewandt worden im Falle von Montenegro. Dann steht da natürlich noch einiges drin bei den wirtschaftlichen Bestimmungen zum Thema Schutz der Eigentumsrechte. Alles, was im Kosovo passiert, steht auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention mit ihren Bezügen zum Eigentumsrecht, sowohl die Privatisierung als auch andere Dinge, die vermögensrechtlich interessant sind, und das ist dort kodifiziert im Vorschlag von Ahtisaari. Nun haben Sie ja sicher gelesen, wie das vonstatten ging. Ahtisaari hat sein Paket am 2. Februar in Belgrad und in Pristina vorgelegt. Er hat gesagt, das ist das Ergebnis von über einem Jahr intensiver Verhandlungen. Ihr könnt jetzt noch mal drauf gucken, ihr könnt jetzt auch noch mal Änderungen vorschlagen. Wir treffen uns noch mal vom 21. Februar 2007 bis zum 10. März 2007. Das hat auch stattgefunden. Das war noch mal eine Runde intensiver Verhandlungen. Die serbische Seite ist in diesen intensiven Verhandlungen interessanterweise, wie Sie ja auch den Medien entnehmen konnten, noch mal zurückgegangen auf Positionen, die sie ganz, ganz am Anfang vielleicht mal eingenommen hatten. Das heißt, die serbische Seite hat sich in diesen intensiven Gesprächen, wie man hört, verhärtet. Es gab dann noch mal ein Treffen auf höchster Ebene am 10. März in Wien. Da kam von der serbischen Seite der Präsident Tadic, Premierminister Koštunica. Es kam aus Pristina Präsident Cediu und Premierminister Ceku und eben auch das Verhandlungsteam, so wie bei der serbischen Seite auch auf der höchsten Ebene. Man hat dann die sozusagen finalen Bemerkungen zu dem Paket gemacht und Ahtisaari hat dann am Abend des 10. März sozusagen das Paket geschlossen und hat gesagt, so jetzt wie angekündigt, über ein Jahr lang angekündigt, irgendwann ist der Prozess zu Ende. Ich habe euch alle angehört, ich habe intensiv verhandelt, jetzt weiß ich, was ich da reinschreibe. Und er hat dann in der letzten Woche, das heißt in der Woche, die am 12. März begonnen hat, gerade die zurückliegende Woche, letzte Woche, hat er dann seine politische Empfehlung diesem Paket hinzugefügt. Denn das Paket, das beschrieb ja sozusagen die Bestimmungen für das künftige Kosovo in den ganzen Bereichen, in dem Bereich Dezentralisierung, neue Munizipalitäten, im Bereich Schutz kulturellen Erbes, im Bereich Minderheitenschutz, im Bereich wirtschaftliche Bestimmungen, auch im Bereich Sicherheit und in einigen anderen Bereichen. Aber es fehlte sozusagen noch die endgültige Empfehlung für den politischen Status. Diese endgültige Empfehlung hat Ahtisaari jetzt hinzugefügt in der letzten Woche und das ganze Paket wurde am 15. März, deshalb diese Tagung könnte überhaupt nicht besser sein vom Zeitpunkt her, wurde am 15. März dem VN-Generalsekretär übergeben von Ahtisaaris Stellvertreter Albert Rohan. Jetzt wird das Dokument in New York gedruckt und wird am 26., also übermorgen, bei den Mitgliedern des Sicherheitsrats ankommen. Es wird dann auch an die Mitglieder der Kontaktgruppe gehen, an die Mitglieder der EU, an die Mitglieder der NATO, denke ich mal, damit sozusagen hier eine breite Verteilung dann erfolgen kann, des Gesamtvorschlages von Ahtisaari. Am 26. nächsten Montag wird er öffentlich. Und dann soll der Sicherheitsrat sich damit befassen am 3. April. Das jedenfalls ist so vorgesehen von der britischen Sicherheitsratspräsidentschaft. Im Monat April haben die Briten den Vorsitz im Sicherheitsrat und es wird voraussichtlich am 3. April dann da sein. Da wird, so nehme ich an, wird Ahtisaari seinen Vorschlag vorstellen. Und dann werden die Beratungen im Sicherheitsrat beginnen. Und wir hoffen natürlich aus der Sicht der UNMIG, dass es zu einer zügigen Entscheidung kommt. Meine Botschaften in den letzten Wochen und Monaten waren etwas unterschiedlich, je nachdem, ob ich mit der internationalen Gemeinschaft in verschiedenen Foren gerichtet habe oder ob ich gesprochen habe mit unseren Partnern in Kosovo. Bei der internationalen Gemeinschaft war und ist mir sehr wichtig zu sagen, das Momentum sollte gehalten werden im Statusprozess. Das ist notwendig, weil ich denke, nach den 90er Jahren und nach dem Jahr 1999 und der Intervention, aber zumindest seit Beginn der Übergangsverwaltung ist Kosovo absolut in einem Schwebezustand politisch und wie Karl Eide schon vor über 2 Jahren festgestellt hat, dieser Schwebezustand ist so nicht zu halten. Er ist politisch nicht zu halten, weil die Leute, die Menschen im Kosovo, alle, ob es Kosovo-Albaner sind, Kosovo-Serben oder andere Minderheiten, brauchen Sicherheit, brauchen Klarheit über die Zukunft. Die jetzige Situation lähmt natürlich das politische Leben und sie ist auch keine Grundlage, um zu einer dauerhaften Versöhnung und Flüchtlingsrückkehr zu kommen. Also alle die Dinge zu erreichen, die wir natürlich gemeinsam erreichen wollen und die wir auch versucht haben, so weit wie möglich in den letzten 7,5 Jahren zu erreichen. Auch wirtschaftlich ist der Status quo nicht haltbar, wenn Sie bedenken, dass Kosovo keinen Zugang hat zu internationalen Finanzinstitutionen, was für eine Entwicklungsökonomie ganz schlecht ist, dass bestimmte Investoren nach wie vor zögern, nach Kosovo zu kommen und so weiter und so fort. Es gibt eine Lähmung und die muss überwunden werden, sowohl im politischen als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und deshalb muss das Momentum nun in der Tat auch gehalten werden. Aber wenn ich mit meinen und mit unseren Partnern in Kosovo rede, dann brauche ich natürlich nicht den schon Überzeugten sagen, das Momentum muss gehalten werden, dann sind die Botschaften etwas anders, dann sind wir alle der Meinung, es muss weitergehen mit der sogenannten Standardimplementierung, die berühmten 8 Standards über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft und so weiter, die Kosovo erfüllen muss. Es gab ja eine Zeit, da hat man gesagt, Standards und dann Status. Das ist in gewisser Weise auch nach wie vor richtig. Nur ist bei den Standards jetzt natürlich doch einiger Fortschritt erfolgt über die letzten 7,5 Jahre. Und die Fortschritte, die noch nicht erfolgt sind, hängen zum großen Teil tatsächlich auch von der Lösung der Statusfrage und von der Klärung der Statusfrage ab. Darüber können wir gerne auch noch diskutieren. Die zweite Botschaft, die ich im Kosovo natürlich gegenüber unseren Partnern betone, ist die bisherige Einheit bei den Verhandlungen in Wien und in den Statusfragen, die doch zumindest bei den Kosovo-Albanern spürbar war. Da haben Opposition und Regierung zusammen und Regierungskoalition zusammengearbeitet in diesem Team of Unity. Die sollte aufrechterhalten bleiben. Es ist wichtig, dass Kosovo international auch mit einer Stimme sprechen kann und dass es da keine Streitigkeiten gibt. Und das ist auch in bewundernswerter Weise erfolgt. Aber es ist auch notwendig, dass dieses Team of Unity das Statuspaket, das Ahtisaari-Paket ausreichend erklärt, den Bürgerinnen und Bürgern im Kosovo. Das gilt natürlich auch für die Kosovo-Serben, wo es eine doch manche Missinformation und Desinformation gibt. Fehlinformation heißt, glaube ich, auf Deutsch. Nicht Missinformation. Misinformation und Disinformation. Wo es sehr notwendig ist, das Paket auch wirklich in allen Teilen zu erklären, auch zu erklären, welchen Grad an positiver Diskriminierung dort gerade für die kosovo-serbische Gemeinschaft im Paket enthalten ist. Das Dritte, was mir sehr wichtig ist im Kosovo, ist, dass wir unsere Partner ermuntern, mit uns zusammen vorzubereiten, ohne jetzt ein vollständiges Präjudiz auf den Status, die Übergangszeit. Wir sind durch diese Resolution 1244 als UNMIG mandatiert, einen guten Übergang hinzukriegen vom jetzigen Kosovo zum künftigen Kosovo. Und auch die Übernahme der Verantwortung für die künftigen Autoritäten des Kosovos gut hinzukriegen. Dazu müssen wir natürlich diese Übergangszeit planen. Im Ahtisaari-Vorschlag ist diese Übergangszeit für 120 Tage vorgesehen. Das heißt, sie beginnt formell mit der Resolution im Sicherheitsrat und sie endet mit dem Statustag. Das sind dann 4 Monate. In diesen 4 Monaten wird wahrscheinlich 1244 die Resolution und auch die Kompetenzen von UNMIG weiter in Kraft sein. Aber in dieser Zeit müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir unsere Verantwortung abgeben können, zu einem großen Teil an die künftigen Autoritäten im Kosovo, zu einem kleineren Teil natürlich auch an die internationale zivile Mission. Und das bringt mich jetzt zu den Bestimmungen bezüglich der internationalen Präsenz im zukünftigen Kosovo. Die stehen auch im Ahtisaari-Vorschlag. Und darauf bereitet sich ja die Europäische Union schon ganz intensiv vor. Es wird eine internationale zivile Mission geben. Diese internationale zivile Mission wird geführt sein von der EU. Und wahrscheinlich werden auch die Vereinigten Staaten mitmachen. Aber sie wird geführt sein von der EU. Und die wird zwei wichtige Aufgaben haben. Die erste Aufgabe neuen Status wird sein, die Bestimmungen Umsetzung der Bestimmungen der Statusvereinbarung genauestens zu überwachen. Dabei wird die internationale zivile Mission und der international zivile höchste Repräsentant auch Interventionsmöglichkeiten haben, also nicht nur Überwachungs- und Monitoring-Funktionen, sondern auch Möglichkeiten des Eingreifens. Zweite wichtige Aspekt für die internationale zivile Mission im neuen Status wird sein, wird eine Mission der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein. Entschuldigung. Und zwar wird es dort darum gehen, die Rechtsstaatlichkeit im Kosovo zu stärken. Da geht es um weiteren internationalen Polizeieinsatz. Wir haben jetzt die UNMIG-Polizei, es sind etwa 2000 Beamtinnen und Beamte. Und im neuen Status wird die EU weiter internationale Polizistinnen und Polizisten stellen. Ebenfalls internationale Staatsanwälte und internationale Richter. Und das sind die beiden Säulen der künftigen internationalen zivilen Mission, so wie sie im Ahtisaari-Paket vorgesehen sind und so wie sich die EU bereits intensiv darauf vorbereitet. Es wird auch nach dem Ahtisaari-Vorschlag, und auch hierauf bereitet man sich schon vor, eine internationale militärische Präsenz geben, die komplementär zur zivilen Präsenz sein wird und wo man am Anfang auch etwa den jetzigen Umfang von KFOR erwartet. Und wie gesagt, wir sind dabei, ohne vollständiges Präjudiz und im Rahmen des UNMIG-Mandates, uns auf diese Übergangszeit und auf den künftigen Kosovo vorzubereiten, zusammen mit unseren Partnern vom PISG im Kosovo, zusammen aber auch mit den Planungsteams der EU, die natürlich längst da sind und die künftige internationale zivile Präsenz sehr genau vorbereiten, sowohl was die Statusimplementierung anbelangt, als auch was die künftige ESVP-Mission anbelangt, sind die Teams da. Und wir sind in unseren Vorbereitungen doch relativ weit. Warum? Weil, wenn die Resolution da ist, werden die 120 Tage relativ knapp sein. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir alle gut vorbereitet sind.